Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß.
Und da halte ich es mit Helmut Schmidt, der immer sagte, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.
Und du vertust dich ab und zu.
Da bin ich halt sehr großzügig bei den Planungen und habe dadurch, also ich persönlich zahle lieber Geld zurück ans Finanzamt, aber in der Zwischenzeit ist es bei mir zum Arbeiten. Ich halte nichts davon, sich über eine Steuererstattung zu freuen, ehrlich gesagt.
Ja. Dann hast du eigentlich verpasst,
es vorher zu holen. Glaubt man dir bei deinen Bruchbuden mittlerweile dann auch, dass da einfach hohe Verluste
auflaufen? Ich brauch's auch, ja, ich brauch's.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der ultimative Steuerguide. Ein Haus, alle Tricks. Wir wollen darüber reden, wie ein Immobilieninvestor Steuern sparen kann. Und ich wage zu behaupten, dass das die beste Steuer-Podcast-Folge werden wird, die wir je aufgenommen haben. Wahrscheinlich wird sie auch lang werden. Ich freue mich sehr darauf. Wir werden an einem Haus, an einem Beispiel quasi alles durchgehen, was ein Immobilieninvestor tun kann, um bestmöglich Steuern zu sparen. Mit wem tun wir das? Sehr verständlich mit Martin Richter. Hallo Martin.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich es hier mal nach Starnberg in die neue Kommandozentrale geschafft habe von Immocation. Heute ist nämlich Marco unser Host. Wir haben es nicht nach Pirna geschafft diesmal, sondern hier im Kellerabteil perfekt eingerichtet für diesen Podcast. Ich freue mich drauf. Ich habe auch schon Getränke gekriegt. Die sind heute im Preis mit drin. Schön, dass ihr da seid und danke für eure Einladung.
Ja, hallo Stefan.
Ja, ich hatte auch eine Anreise aus München. Man könnte ja meinen, dass es um die Ecke dauert, aber eigentlich egal welche Uhrzeit, ungefähr eine Stunde. Insofern relativ weite Anreise für eine Textfolge, aber ich freue mich sehr, das erste Mal im neuen Studio zu sein.
Das war übrigens auch fast die Zeit, die wir von Starnberg Four Seasons bis hierher gebraucht haben.
Ja, ja, es ist immer viel los hier. Also genau, hier bei mir im Haus, wo ich eingezogen bin, im Keller, gibt es jetzt auch ein kleines Studio, das wir hier nutzen können.
Also Kommandozentrale Immocation ist nach wie vor in München, okay.
Aber ich Outpost. Ich kann hier auch Videos produzieren, wir können Podcasts produzieren für euch und das machen wir heute mit, also ich glaube, ich übertreibe nicht, wir haben uns gerade stundenlang vorbereitet, wirklich ein Fall durchzugehen, den wir konstruiert haben. Also wir kaufen gleich ein Beispielhaus und fangen aber ganz vorne an, was kann man alles tun. Also wir kommen an allem vorbei, ne? VV GmbH versus Privat, 15%-Regel, wie saniere ich richtig mit Umsatzsteuer vermieten, wir verkaufen das Haus dann irgendwann, wir versuchen noch alles zu vererben, wir wenden alle Tricks an, die Martin so drauf hat. Es wird also relativ komplex, deswegen glaube ich auch, dass es relativ lang wird. Deswegen glauben wir auch, dass wir diesen Inhalt in zwei Teile nachher für euch aufteilen werden. Weiß nicht, wie lange wir genau brauchen. Kann schon sein, dass das nachher irgendwie 2 Stunden geht, aber wir wollen uns wirklich die Zeit nehmen, dass ihr überall vorbeikommt und alles steuerlich versteht, was da so passieren kann bei Immobilien. Warum kann Martin das erklären? Wer ihn nicht kennt, es ist der beste Immobiliensteuerberater in Deutschland. Das behaupten wir seit Jahren und es stimmt seit Jahren, weil er sich darauf spezialisiert hat und viele tausend Menschen dabei begleitet hat, schon als Immobilieninvestoren Steuern zu sparen, unglaublich viele Steuern zu sparen. In Pirna mittlerweile einer denkmalsanierten Villa ein Epizentrum geschaffen hat, in dem Steuern gespart werden, in dem auch Seminare stattfinden, haben wir auch zusammen seit Jahren ein sehr erfolgreiches Programm und deswegen wollen wir jetzt für euch diesen Inhalt mit Martin aufnehmen. Also, wir kaufen ein Haus, Martin. Wir kaufen ein Mehrfamilienhaus für 1 Million Euro. Jetzt, warum nicht eine kleine Wohnung? Weil wir natürlich Steuersparpotenzial über die Zeit, wir gehen davon aus, ihr seid ein wachsender Immobilieninvestor, der sich auf den Weg macht, dann vielleicht auch ein bisschen mehr zu machen als Immobilieninvestor. Nur dann machen auch alle Steuertricks irgendwann hinten raus wirklich Sinn. Damit das jetzt einfach bleibt, sagen wir, es kostet 1 Million Euro. Wir haben gesagt, das könnte ein 7%er sein, also 7% Mietrendite. Das könnten ungefähr 10 Wohnungen sein. Ja. Und jetzt fangen wir erstmal ganz vorne an, wie so oft.
Ja, wir haben nur überlegt, ne? Wir haben so ungefähr 2000 Euro pro Quadratmeter gerechnet, also irgendwo in einer B-Lage oder so wahrscheinlich, ne? Dass man sich das ein bisschen vorstellen kann.
Genau.
So.
Genau.
Ja. Essen. Eher nördliche als südliche Stadthälfte.
Ja, genau. Aber wo auch immer, könnt ihr euch selber überlegen. Wir finanzieren das ja auch vorweggeschickt mit 4% Zinsen und 1,5% Tilgung.
Ja.
Und
für eine 100% Finanzierung.
Für eine 100% Finanzierung.
Bei einer vernünftigen Bonität ungefähr funktionieren müsste gerade. Ne?
Brauchen also 100.000 Euro Eigenkapital. Wo die herkommen, werden wir gleich noch besprechen. Aber die brauchen wir grundsätzlich. Ne? Also die bringen wir erstmal mit für dieses Investment. Da könnt ihr euch jetzt vorstellen, könnt ihr ein Zehntel davon nehmen, wenn ihr das für eine kleine Wohnung macht. Oder ihr könnt es mal 10 nehmen, wenn ihr Großinvestor seid. Aber jetzt fangen wir mal an. Mieteinnahmen müssen versteuert werden. Erklär uns erstmal, was steuerlich passiert, bevor wir uns dann mal der Frage nähern, was wir alles im Kaufvertrag optimieren können erstmal. Wir gehen so ein bisschen chronologisch auch, was jetzt passiert bei so einem Hauskauf durch.
Ja, wie du sagst, Mieteinnahmen müssen besteuert werden, aber jetzt ist das deutsche Steuerrecht funktioniert so, dass wenn wir steuerpflichtige Einnahmen haben, wir können auch immer Kosten, die damit in Zusammenhang stehen, davon abziehen. Am Ende besteuert man also nicht die Mieteinnahmen, sondern die Differenz aus Einnahmen und sogenannten Werbungskosten. Und die größten Werbungskosten im Bereich der Vermietung sind die Zinsen, die Abschreibung und die Sanierungskosten. Alles kann man optimieren, wie wir dann gleich zeigen werden. Und es ist sogar so, und das ist der große Vorteil beim Immobilieninvest, das werden dann auch unsere Berechnungen zeigen, dass wir sogar negatives Einkommen generieren können bei positivem Cashflow. Ne, mag jetzt vielleicht ein kleiner Spannungsbogen jetzt für die Zuhörer, aber wir können uns vor dem Finanzamt arm rechnen, obwohl wir Cashflow positiv sind, also jeden Monat einen Mietüberschuss generieren. Und das ist die große Spezialität, das funktioniert für Privatleute nur bei Immobilien so. Und damit hat jeder die Möglichkeit, sein eigenes Einkommen zu optimieren, indem man zum Beispiel Vermietungsverluste erzeugt. Wenn überhaupt, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, ob das hier passiert. Und wie gesagt, unser Beispiel ist eine Immobilie für 1 Million. Die Berechnung, die wir aber machen, die können genauso für 5 Wohnungen greifen, die jeweils 200.000 Euro kosten. Also es muss nicht immer gleich der große Wurf sein, aber ihr werdet dann sehen, dass man schon bei einer Million Immobilie, was jetzt ein Investor, die meisten unserer Teilnehmer, die fangen dann so nach der 4., 5. Wohnung an, Mehrfamilienhäuser zu kaufen, das ist der logische Schritt und also bei jedem Immobilieninvestor steht irgendwann ein Immobilienmehrfamilienhaus für 1 Million an. Deshalb sind die Zahlen sehr realistisch und auch geläufig in unserem Dunstkreis, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja. Okay, lass mal die Rechnung machen. Ne? Mieteinnahmen auf 1 Million bei einem 7%er, was ziehen wir ab und rechne mal vor die Anlage V in der Steuererklärung, die wir ja ausfüllen müssen.
Gut, wenn wir die jetzt kaufen, müssen wir bestimmte Kosten in Kauf nehmen. Das ist einmal die Grunderwerbsteuer, das ist eine Notargebühr für den Ankauf und häufig auch noch eine Maklergebühr, sodass wir in unserem Beispiel jetzt von diesen sogenannten Nebenkosten von 10% ausgegangen sind. Unsere Immobilie hat zwar netto 1 Million gekostet, aber das, was die steuerlichen Ausgaben generiert, sind quasi die Bruttoanschaffungskosten, die 1,1 Millionen, also wir haben 10% auf die Million obendrauf geschlagen. Und da ergibt sich folgende Berechnung. Bei einer Miete von 70.000 Euro können wir eine Abschreibung geltend machen von 2%. Die Frage ist, auf was fallen die 2% an? Und das ist erstmal der erste Schritt, wie jeder im Kaufvertrag schon nachhaltig und zwar für die nächsten 50 Jahre seine Steuer optimieren kann und das kostet keinen Cent. Das ist eine völlig kostenlose Steueroptimierung. Wenn wir eine Immobilie kaufen, teilen wir auf Grund und Boden und Gebäude. Das Steuerrecht unterscheidet es also zwei verschiedene Wirtschaftsgüter. Den Gebäudeanteil kann man abschreiben. Abschreiben ist die Verteilung der Gebäudeanschaffungskosten auf viele, viele Jahre, im Regelfall 50 Jahre. Auch das lässt sich noch optimieren. Wir haben also jetzt den Gebäudeanteil, wäre jetzt also sehr sinnvoll, diesen Gebäudeanteil nach oben im Verhältnis der Kaufpreise zu schieben. Ne? Wenn wir jetzt für 1 Million Grund und Boden und Gebäude kaufen, dann macht es immer sehr viel Sinn, dass der Gebäudeanteil sehr viel wertvoller ist.
Lass mal nur ganz kurz, also ich kaufe eine Million eine Immobilie, die besteht aus Steinen, aus dem eigentlichen Haus, aber immer steht sie auch auf einem Grundstück. Ein Grundstück verliert aber niemals an Wert jetzt aus der steuerlichen Perspektive, weil es wird nicht abgenutzt. Ne? Das ist auch in 2000 Jahren noch ein Grundstück. Deshalb wird der Grund- und Bodenanteil nicht abgeschrieben, weil der nicht abgenutzt wird, sondern nur der Gebäudeanteil. Die Steine sinngemäß verlieren aus steuerlicher Sicht nach und nach an Wert. Das ist die Abschreibung. Und jetzt bist du gerade auf dem Trip, jetzt sagst du, je mehr von der Million wir jetzt den Steinen zugeordnet kriegen, desto mehr Abschreibung, desto mehr können wir von der Steuer absetzen, bei ansonsten gleichen Rahmenbedingungen. Ne?
Genau.
Okay, so, was machen wir?
Wir überlegen erstmal, wie weit wir vom Normalfall abweichen können. Und zwar ist die Regelung so, gibt es ein Urteil vom Bundesfinanzhof, der sagt, das Finanzamt ist an unsere Aufteilung im Kaufvertrag gebunden, wenn sie von den realistischen Wertverhältnissen nicht so weit abweichen. Und da gab es vor kurzem ein relativ neues Urteil, da hat das Bundesverfassungsgericht sogar entschieden, 20% Abweichung vom Normalwert beim Grund und Boden ist immer noch legitim, sodass das Finanzamt das anerkennen muss. Wir haben also jetzt eine rechtssichere, harte Konstante. Und wenn jetzt zum Beispiel der Rechner, also wir müssen jetzt wissen, was ist der normale Wert, da brauchst du kein Gutachten und nichts, sondern das Finanzamt stellt ja einen Rechner zur Verfügung. Das
ist eine Excel-Tabelle, ne?
Kann jeder googeln, genau, wenn man googelt auf der Grund- und Bodengebäude, wird man automatisch auf die Seite vom Bundesfinanzministerium verwiesen, hat dort eine Excel-Tabelle und gibt seine Zahlen an Grundstücksart, Gebäudejahr, Sanierungsstand, Mieten etc. Und wenn da jetzt zum Beispiel rauskommt, 75% entfallen aufs Gebäude und 25% auf Grund und Boden, dann sage ich, das ist der Wert, den das Finanzamt als realistischen Wert ansieht, wo wir dann nochmal beim Grund und Boden diese 20%, also das Fünftel, abziehen können.
Das heißt, da kommt jetzt raus 25% Grund und Boden und daraus können wir jetzt mit Basis dieses Urteils vom Bundesverfassungsgericht was machen?
Wir machen 20% raus.
Okay, ein Fünftel davon reduzieren wir, weil wir wollen immer weniger Grund und Boden. Damit werden jetzt aus den 75% Gebäudeanteil werden dann dadurch jetzt 80% Gebäudeanteil.
Richtig.
Ganz kurz nochmal Exkurs. Wir tun jetzt ja so, als kommen wir hier bei 75%. Wäre das typisch für so eine Lage,
die wir gerade beschrieben haben? Ja, es ist jetzt ehrlich gesagt schon nicht unüblich für so eine Lage.
Könnte sein, ne?
Also bei Eigentumswohnung hat man häufig sogar nur 10% Grund- und Bodenanteil. Sehr kleines Grundstück, viele Wohnungen. Aber das typische Mehrfamilienhaus geht schon immer so Richtung 80-20 und das ist noch optimierbar.
Ja.
Gut. Also wir kommen jetzt raus bei 80% Gebäude
auf
den Kaufpreis.
Und das schreiben wir in den Kaufvertrag, das ist ganz wichtig. Das steht nämlich nicht in jedem Notarentwurf drin. Wir sagen dem Notar, bitte schreibe rein, der Kaufpreis verteilt sich übrigens folgendermaßen auf Gebäude und Grund und Boden. Ne? Das kostet niemanden Geld, das ist dem Notar egal und hat für den Verkäufer auch keinerlei Einfluss. Für uns spart es jetzt aber Steuern.
Genau, ich habe das mal ausgerechnet. Wenn die Immobilie 1 Million kostet, dann wären wir ja von 750 zu 250 auf 800.000 und 200.000. Und dieses Verhältnis schlägt auch auf die Nebenkosten durch. Wir haben ja 10% Nebenkosten, also auch auf die 100.000 Euro, die wir zusätzlich noch Grunderwerbsteuer, Notar, Makler bezahlen, haben wir dann auch nochmal 5.000 Euro Verschiebung. Und bei einer Immobilie in unserem Verhältnis würde das eine Erhöhung der Abschreibungsbemessungsgrundlage, sagt man, also der Gebäudeanteil, um 55.000 Euro nach sich ziehen. Und bei 2% Abschreibung haben wir dann jährlich 1.100 Euro mehr Abschreibung. Und ich will das nochmal, das mag jetzt eine wahrscheinlich kleine Zahl sein, 462 Euro Steuern sparen wir, wenn wir im Spitzensteuersatz sind. Also man ist im Spitzensteuersatz, wenn man als Single ungefähr 68.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat, also nach Abzug von Werbungskosten, Versicherungsaufwendungen, Kinderfreibeträgen
etc. Kann man im Steuerbescheid nachgucken. Richtig. Da steht irgendwo zu versteuerndes Einkommen. Mhm. Wenn ich da über 70.000 grob bin als Single, verheiratet, das Doppelte gemeinsam veranlagt, dann bin ich im Spitzensteuersatz. Dann wären es jetzt diese 460 Euro.
Genau, 462 Euro. Und das die nächsten 50 Jahre und mal einfach so, weil ich dort eine Zahl im Kaufvertrag schreibe, jedes Jahr 462 Euro mehr in der Tasche zu haben. Ja. Und das bleibt ja nicht bei dem einen Mehrfamilienhaus. Lass das mal bei deinem gesamten Bestand konsequent durchziehen, der dann 2-3 Millionen beträgt.
Überhaupt nicht mehr. Wir fangen ja gerade an und laufen uns warm für das Video. Marco hat ja angekündigt, das wird jetzt ein bisschen gehen, ne? Mhm.
Genau, ich habe schon mal eine kleine Liste, die wir im Vorgespräch haben. Wir haben jetzt den ersten Haken hier, wir sparen knappe 500 Euro Steuern pro Jahr.
Aber jetzt
ehrlich gesagt noch nicht fett, aber mit einer sehr einfachen,
also das kostet ein paar Minuten. Jetzt 5 Minuten Zuhören gekostet und 30 Sekunden eine Mail an den Notar.
Ja.
Das ist schon mal nicht schlecht als Stundenlohn. Das waren jetzt schon ein paar tausend Euro Stundenlohn.
Ja, jetzt komm, ich habe mich gefragt, wann er darüber spricht, wie viel Stundenlohn. Stefan würde euch jetzt an dieser Stelle gerne mitteilen, ich tue es für ihn, dass er alleine diesem Podcast zuhört, hat einen unfassbaren Stundenlohn das für euch. Und das wird er auch beweisen im Laufe des Gesprächs.
Das ist der Punkt. Steuern, da hat man einfach den geilsten Stundenlohn. Ja. Weil es viel weniger Zeit kostet, diese Dinge umzusetzen und damit ein paar tausend Euro zu verdienen, als sie irgendwo anders zu verdienen.
Genau, vergesst aber nicht, ihr müsst trotzdem noch ein Mehrfamilienhaus kaufen dafür, das braucht auch ein bisschen Zeit, ne? Aber dann, wenn man sowas macht oder
gibt's
Wohnung
kauft,
dann gibt's den on top.
Genau. Ja, mitnehmen.
Ja, ja. Okay, jetzt glaube ich, sollten wir mal die Rechnung in Summe machen, was geht von den Mieteinnahmen alles ab und dann unseren steuerlichen Gewinn oder Verlust.
Haben wir ja gerade angefangen, ne? Wir waren bei 70.000 Euro Miete minus, jetzt haben wir eine Abschreibung. Weil,
Entschuldigung, wir uns damit auch einer Frage nähern wollen, VV, GmbH oder privat, ne? Haben viele im Kopf, musst du gleich auch erklären, was das ist, aber da wollen wir uns hinarbeiten.
70.000 Euro waren wir Miete minus, können wir mal ganz einfach machen, 35.000 Euro Zinsen, die haben wir ja quasi mit 40.000 Euro Zinsen,
genau,
haben wir vorhin gesagt, 4%. Ne?
Auf die Millionen.
Auf die Millionen, weil die leihen wir uns, minus, jetzt hast du gerade die Abschreibung ausgerechnet.
Ja. Also wir haben die ja gerade erhöht. Die Bemessungsgrundlage ist jetzt nicht mehr 825.000, sondern 880.000, also die 80% auf die 1,1 Millionen. Mal 2% Abschreibung sind 17.600 Euro Abschreibung. Und wenn wir von den 70.000 Miete jetzt 40.000 Zinsen und 17.600 Abschreibung abziehen, kommen wir auf 12.400 Euro Überschuss.
Genau, du hast vorhin gesagt, es gibt eigentlich drei große Dinge, die typischerweise abgehen. Das dritte war, hast du über Sanierung gesprochen. Das kommt später noch in unserem Beispiel. Ja. Aber jetzt haben wir erstmal einen Überschuss von, was meinst du?
12.400 Euro.
Wir machen also einen Überschuss steuerlich.
Ja.
Ne? Und jetzt ist ja die Frage, wollen wir das dann im Privatvermögen kaufen? Weil da müssten wir jetzt wieder unsere paar 40% Spitzensteuersatz drauf bezahlen.
Das wären 5.000 Euro Steuern.
Das würden wir jetzt darauf besteuern.
Genau, wir haben gerade gesagt, Mieteinnahmen müssen versteuert werden. Dann hast du gesagt, nicht die Mieteinnahme an sich, sondern nachdem wir alles abgezogen haben, was versteuert werden muss, sind 12.400 Euro. Das würden wir gerne vermeiden, dass wir zusätzliche Steuern bezahlen.
Ja, genau. Weshalb wir uns als nächstes?
Ich wollte gerne noch auf eine Sache hinweisen. Viele verwechseln diesen steuerlichen Überschuss mit dem Begriff des Cashflows.
Ja.
Der Cashflow hat nichts mit den 12.400 Euro zu tun. Denn beim Cashflow spielt die Abschreibung keine Rolle, aber dafür die Tilgung. Und wenn wir 1,5% tilgen, dann wäre die Rechnung 70.000 Miete minus 40.000 Zinsen. Keine Abschreibung in den Cashflow ein, aber dafür die Tilgung von 1,5%, also 15.000 Euro auf das Bankdarlehen von 1 Million. Damit wäre der Cashflow bei 15.000. Das ist erstmal sehr positiv. Man sollte immer darauf achten, dass der Cashflow höher ist als das steuerliche Ergebnis. Im schlimmsten Fall, ne, wir können jetzt mal überlegen, wir würden 3% tilgen, dann wäre unser Cashflow 0 und wir müssten trotzdem noch das steuerliche Ergebnis von 12.400 besteuern. Das tut dann weh. Man hat kein Geld in der Tasche und muss noch Steuern drauf bezahlen. Ne? Im besten Fall, dort führen wir euch dann hoffentlich noch hin, ist das steuerliche Ergebnis negativ, aber der Cashflow trotzdem positiv. Das ist alles möglich. Nur an der Stelle nochmal ganz kurz, der Cashflow beträgt ja 15.000 bis jetzt, steuerlicher Überschuss 12.4. Wir sind also im grünen Bereich, der Cashflow ist höher als...
So, und jetzt führen wir bitte mal die VV GmbH ein. Heißt nicht, dass wir sie gleich zwangsläufig verwenden, das schauen wir jetzt gleich. Aber wir haben jetzt erstmal 12.400 Euro, die wir versteuern müssten. Mhm. Mit, wenn wir ganz normal die Immobilie privat kaufen, unserem Steuersatz, sagen wir 42%. Alternativ könnte ich die Immobilie in eine GmbH kaufen. Und dann ganz speziell in eine VV GmbH. Erklär das mal.
Ja, also die VV GmbH ist nichts Besonderes, eine ganz normale GmbH im Grunde genommen. Und die hat einen Vorteil, sie unterliegt nicht wie jede andere GmbH der Gewerbesteuer. Die beträgt ungefähr 15% in Deutschland. Die VV GmbH unterliegt lediglich der Körperschaftssteuer, die beträgt auch 15%. Und damit können wir bei einer rein vermietenden GmbH, das macht diese sogenannte vermögensverwaltende VV GmbH aus, dieses Privileg hat nur die rein vermietende GmbH und die müsste jetzt quasi denselben Überschuss, dieselben 12.400, nicht mit 42% besteuern, sondern nur mit 15%, was uns zu einer Steuerbelastung von 1.800, 2.000 Euro führen würde. Mhm. Und damit hätten wir natürlich statt den 5.000 Euro Steuern im Privatvermögen nur knapp 2.000 Euro Steuern in der GmbH selbst, mit dem Ergebnis, dass wir 3.000 Euro mehr Liquidität jedes Jahr zur Verfügung hätten.
Mhm. Sorry, ganz kurz auch noch an der Stelle wichtig, Exkurs zur Holding. Man würde, wenn man sowas tut, würdest du immer sagen, bitte mach jetzt nicht eine VV GmbH, in der du privat beteiligt bist, sondern gründe erst eine Holding. Ich glaube, das sollten wir auch noch einmal erklären.
Ja, also eine Holding ist auch wieder nur eine ganz normale GmbH. Die hat eine Aufgabe, nämlich andere GmbH-Beteiligungen zu halten. Was ist der große Vorteil? Eine Holding GmbH kann ihre Tochter GmbH, also die Beteiligung, die sie hält, steuerfrei verkaufen. Und wenn ich jetzt anfange, ein großes Mehrfamilienhausportfolio aufzubauen in meiner Struktur, also bei Eigentumswohnungen halte ich die Holding nie unbedingt für notwendig, weil die würde man eh einzeln abverkaufen. Die werden dir nicht im Ganzen aus der Hand gerissen. Aber Mehrfamilienhäuser, vielleicht im selben Ort noch 3, 4 andere Mehrfamilienhäuser, da gibt es einen Markt für, da gibt es halbinstitutionelle Käufer, die kaufen zum Beispiel ein Mehrfamilienhausensemble, wo die deine Verwaltung draufsetzen, im Umkreis von München beispielsweise. Und dann lohnt sich das, solche Mehrfamilienhäuser in einer Gesellschaft zu bündeln und die dann in Summe als gesamte Gesellschaft am Markt zu platzieren. Und diesen Veräußerungsgewinn kann die Holding steuerfrei einstreichen, weil sie gesamte Gesellschaften steuerfrei verkaufen kann.
Ich meine, sie hat weitere Vorteile. Ich kann auch einfach nur aus einer VV GmbH Gewinne erwirtschaften und die über die Holding wieder in anderen Gesellschaften ans Arbeiten bringen, ohne dass sie jemals privater Steuer unterzogen werden. Also ich kann mir so eine, für mich ist die Holding immer so eine Spardose, eine steueroptimierte Spardose. Eine Spardose, in der das Geld mit sehr, sehr wenig Steuerbelastung sich vermehren darf und nur ab und zu nehme ich mir aus dieser Spardose mal etwas raus, ne? Und das, diesen Zweck erfüllt sie halt auch. So dass, also würde ich jetzt nur aus Erfahrung sagen, quasi jeder halbwegs professionellere Investor, jede Investorin, die mit GmbHs zu tun hat, da auch eine Ebene Holding drüber hat. Das ist, es gehört eigentlich.
Was heißt denn halbwegs professionell? Also jemand, der sagt, ich kaufe 2 Wohnungen für die Altersvorsorge.
Der braucht keine VV GmbH. Was ich eigentlich sage, ist, wer an einem Punkt ist, dass er sich ernsthaft über eine GmbH an sich Gedanken machen sollte, der muss eigentlich gleich eine Holding drüber gründen und das tun die Leute, die sich damit beschäftigt haben auch.
Ist das schlimm? Also jetzt hört der eine oder andere zu und sagt, also um Gottes Willen, ich gründe jetzt keine GmbH und noch Holding und was muss ich da alles machen,
Abschlüsse? Das klingt ja alles viel schlimmer, machst ja nichts. Es klingt alles viel schlimmer, als es ist, wenn man das erste Mal, glaube ich, mit dem Thema zu tun hat. Am Ende ein Notar gründet die GmbH, da gehst du hin, das ist für den das Normalste der Welt, das macht er 5-mal die Woche, wenn es reicht. Ja? Und es gibt Standardvorlagen, wenn ich alleine bin als GmbH-Eigentümer, ist das sowieso alles lächerlich einfach, weil ich habe ja auch keine Mitgesellschafter und so weiter.
Braucht man dann einen Gesellschaftsvertrag jetzt nie, wie man Streitigkeit zwischen den
Gesellschaften. Mit sich selber, also das sei denn, dass man da irgendwie eine schwere Schizophrenie hat oder so, aber also das ist alles total trivial. Dann brauche ich ein bisschen Geld, aber das Geld brauche ich ja eh, weil ich will ja Immobilien kaufen. Ob ich es jetzt als Stammkapital in die GmbH einlege, die damit Immobilien kauft oder ich Privates für irgendwas nutze, macht auch keinen Unterschied. Und mit Buchhaltung und Steuern habe ich auch nichts zu tun. Das macht nämlich der Steuerberater und da kann man einfach einen Preis drunter schreiben, was das dann kostet. Und dann kostet das für eine Holding, sag du, 1.000 Euro im Jahr, weil die macht gar nichts, erstmal in eigenen Buchungen und die operative 2.000 Euro oder so, was sagst du?
Ich vermute, die Holding hat 13 Buchungssätze, die gemacht werden müssen.
Kontoführung,
12 Mal. Kontoführung und im besten Fall einmal eine Ausschüttung.
Ja, gut. Ja. Kostet was, 1.000 Euro? Vielleicht?
1,5.
Und die operative GmbH?
Je nach Anzahl von Immobilien. Ich würde mal sagen, das wird schon mit 2,5 anfangen und pro Immobilie dazu kommt 500 Euro zusätzlich. Aber
Jeder, der das Investieren in Immobilien sich intellektuell erarbeitet hat und gerade an dem Punkt ist, das zu tun, für den ist das am Ende eine Trivialität, eine GmbH zu gründen, wenn das gerade.
Genau, aber gehört mit auf den Zettel, kostet auch ein bisschen Geld nochmal. Also das ist, ich möchte auch den vielen Zuhörern hier am Podcast, die sagen, ich mache Immobilien für die Altersvorsorge, die sich auf den Weg machen, die erste, die zweite kleine Wohnung zu kaufen. Es wird jetzt gleich noch viel extremer und krasser und was man alles machen kann und so. Und dann hört man jetzt vielleicht VV, GmbH und Holding und aber muss man auch nicht direkt. Wir haben die ersten 6 Wohnungen auch privat gekauft, war auch gut.
Man kann die Holding auch nachträglich noch implementieren. Das kostet dann halt aber umso mehr Geld beim Notar, weil dann wieder viel Masse bewegt.
Und das ist auch kein geiler Prozess. Ja. Also wenn man das vermeiden kann, ist schön, dass man einfach ganz mal. Okay, jetzt sind wir eigentlich, haben wir gerade gesagt, wäre es ganz nett jetzt VV GmbH, weil wir haben einen steuerlichen Überschuss.
Wir würden, was würden wir jetzt sparen mit der VVGamer? Statt 5.000 Euro zahlen wir im Jahr 2.000 Euro. Das würde jetzt auf unsere Sparliste hier kommen, es würde uns 3.000 Euro im Jahr sparen. Du hast gerade von Jahresabschlüssen gesprochen, was die gekostet haben, das ist dann schon Grenze.
Es kommt halt drauf an, was auch die Ziele sind, wie Stefan schon sagt. Ja. Zwei Immobilienaltersvorsorge. Die meisten Leute ärgern sich, dass sie die ersten Immobilien privat gekauft haben, dann skaliert es. Und wann ist der Punkt dann jetzt, das alles nachträglich in eine Holding zu bekommen? Nochmal Grunderwerbsteuer etc. Ja, klar.
Du darfst eigentlich nicht nur die eine Immobilie angucken. Die Frage ist, was willst du denn da aufbauen? Inklusive ja auch, dass diese Immobilie, die fängt jetzt mit 70.000 Euro Miete an. In 10 Jahren hat die vielleicht 120.000 Euro Miete. Ja. Also die Überschüsse werden ja immer mehr.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ist der Fall schon so klar? Wir haben jetzt für 1 Million Euro ein Mehrfamilienhaus gekauft mit 70.000 Euro Miete, haben einen Steuervorteil von der VV GmbH gegenüber Privathalten im Jahr von 3.000 Euro.
Im Jahr 1.
Darauf wollte ich hinaus. Im Jahr von 3.000 Euro erstmal, aber die kostet ja auch allein schon Buchhaltung und Gedöns, kostet es ja schon mit der Holding, die ich noch drüber brauche, die wirkliche Entscheidung, die ich treffe, die kostet wahrscheinlich auch schon 3.000 Euro im Jahr. Aber jetzt sagt ihr, naja, wenn das dauerhaft so unsere Cashflow-Immobilie ist, dann bleibt die nicht bei 7%, dann irrt das ein 10%er, ein 12%, was tatsächlich passiert, was bei allen unseren Immobilien passiert ist. Wir machen es jetzt seit 10 Jahren, es ist Wahnsinn, wie die Mieten den Bankraten davonlaufen, aus 7% dann werden 9%, dann werden 11%, dann werden 12%, und dann hast du irgendwann so eine Steuerlast, dass du dich sehr ärgern würdest, wenn du sie privat hältst.
Kannst ja, ist ja relativ simpel, du hast du hast 100.000 Euro Miete nach 10 Jahren, was total realistisch ist, dass so ein Haus, das du heute mit 70.000 Euro Miete kaufst, da hast du 30.000 Euro mehr Miete, aber die Abschreibung ändert sich nicht, die Rate an die Bank ändert sich nicht, die 30.000 Euro gehen voll auf den steuerlichen Überschuss.
Sogar noch mehr, weil innerhalb deiner Annuität der Zinsanteil immer weiter sinkt.
Und der Tilgungsanteil steigt. Ja. Also das heißt, es entsteht schon aus so einem
On-the-Edge-Case. Auf die 30 zahlst du statt 42 dann 15. Was sind das, die mehr jetzt Steuersparnis?
Ja, du sparst ja quasi, da kann man so sagen, du sparst eigentlich 30% Steuern ungefähr auf den Überschuss, Martin.
Ja, ja.
Ne? Und jetzt haben wir gerade gesagt, 30.000 steuerlicher Überschuss, sogar mehr kommt obendrauf. Also dann macht es alleine 20.000 Euro Unterschied auf einmal auf. Mhm. 10.000 Euro Unterschied auf einmal aus. Ne?
Ja, ja. Also unsere Steuersparnis wächst über die Jahre von 3.000 pro Jahr auf 10.000 durch die Entscheidung in der VV zu gehen. Und da fängt es dann auch an, dass man sich ärgert, dass das nicht in der VV ist. Keine Sorge, wir schmeißen es gleich wieder raus aus der VV. Es wird noch verrückt. Aber. Ja.
Genau.
Wir sind so ein bisschen wie bei dem Zeit-Podcast alles gesagt. Wir machen 5 Klammern auf.
Ja, ja,
jetzt
ja,
machen
ja.
wir die alle wieder zu.
Ja, genau. Aber also erstmal VV-Entscheidung, wenn wir das langfristig so halten würden, wäre jetzt gut. Ja. Jetzt kommt aber Martin ums Eck und optimiert die Abschreibung. Richtig,
genau, weil wir haben nämlich noch gar nicht die tolle, für uns günstige Rechtsprechung zur Nutzungsdauerverkürzung uns angeschaut. Häufig ist es so, wenn Immobilien vor 1980 gebaut wurden und nicht nennenswert saniert wurden, haben wir gute Chancen, über einen Gutachter die Nutzungsdauer, wir haben ja bisher mit 2% Abschreibung gerechnet, das entspringt einer gesetzlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren, diese Nutzungsdauer massiv zu verkürzen. Und das gelingt häufig natürlich nicht bei Neubauten, sondern bei Immobilien, die so vor 1990, 1980 gebaut wurden. Und in dem Beispielsfall haben wir eine realistische Zahl hier genommen, die sehr häufig anzutreffen ist im Rahmen unserer Coaching-Teilnehmerfälle und haben mal mit 3,5% Nutzungs 3,5% Abschreibung gerechnet. Du hast es ausgerechnet, ungefähr 28 Jahre. Ne?
Das heißt, da kommt ein Gutachter, der schaut sich die Immobilie an und sagt.
Der kommt nicht zwangsläufig physisch, darüber können wir gleich noch sprechen. Aber
kommt auch remote möglicherweise, aber der schaut sich die Immobilie an, bewertet die nach einem Schema, das auch quasi durch Rechtsprechung aktuell insofern abgesichert ist, dass es funktioniert mit diesen Gutachten. Das, ne, das war da immer wieder was durch die Gegend geistert.
Finanzamt hat sich lange gewehrt, aber das würde ich mal als Gemeinschaftsleistung. Wir haben die quasi überschüttet mit den Gutachten und die konnten am Ende nichts anderes, mussten klein beigeben. Und das war eine Community-Leistung. Die Fälle haben sich gestapelt im Amt. Die wollten nur jedes Mal vor Gericht, haben sie aber verloren. Am Ende
haben sie gemerkt, das bringt nichts. Sie haben dann solche juristischen Aufwände.
Überall den Haken ran.
Und der Gutachter schaut sich die Immobilie an und sagt, ah ja, das ist ja ein schönes Mehrfamilienhaus. Das ist aber offensichtlich nicht mehr ganz neu. Und deshalb glauben wir, jetzt mal ganz laienhaft gesprochen, wenn sie jetzt gar kein weiteres Geld mehr in diese Immobilie investieren würden, dann ist die wahrscheinlich für den aktuellen Nutzungszweck wirtschaftlich jetzt nicht mehr 50 Jahre, sondern zum Beispiel nur noch 28 Jahre zu verwenden. Und dann kriegt man das eben hin, dass die aktuelle Substanz, die da ist, also das Gebäude, dann eben nur über 28 Jahre abzuschreiben ist. Und dann hat man in diesem Beispiel jetzt 3,5% statt 2% jährliche Abschreibung. Klingt jetzt nicht nach viel, aber macht einen Riesenunterschied für unseren Case.
Richtig, ne? Denn jetzt würde sich die Abschreibung von bisher 17.600 Euro auf die neue Bemessungsgrundlage, also immer noch die 880.000 mal 3,5%
Gebäudeanteil, ne? Genau.
Auf 30.800 Euro erhöhen. Und jetzt wären wir aus dem steuerlichen Gewinn in den steuerlichen Verlust gerutscht mit einem Minus von 800 Euro.
Also wir haben die Abschreibung von 17 auf 30.000 erhöht. Und jetzt sieht unsere Rechnung aus, 70.000 Miete minus 30.000 Abschreibung, minus 40.000 Euro Zinsen. Und jetzt ist die Abschreibung in Wirklichkeit ein bisschen mehr als 30.000, ein paar hundert Euro mehr. Jetzt machen wir steuerlichen Verlust.
Genau, und ich will die Zuhörer gern daran erinnern, der Cashflow hat sich nicht geändert. Wir haben immer noch 15.000 Euro. Ja gut, wir haben die 1.000 Euro für das Gutachten ausgegeben. Oder 1.500. Ja. Ist jetzt egal.
Einmalig.
Aber haben dafür jetzt jedes Jahr keine Steuer, eher eine Steuererstattung auf die 800 Euro und immer noch dieselben 15.000 Euro Cashflow.
Ja. Also ich will nur sagen, für jeden, der das sucht, immocation.de, wir haben auch einen Partner für Restnutzungsdango, dann kann man im Menü, kommt man dahin, wo man solche Gutachten auch herbekommt. Ich will da auch nochmal, wir rechnen das jetzt gleich aus, ich will aber nochmal nachfragen, ne? Weil das für viele ja, das ist ja brutal. Ne? Also wir reden jetzt, wenn man es im Privatvermögen hätte, reden wir dann eben über die 5.000 Euro, die Steuern, die wir eigentlich gezahlt hätten vorher pro Jahr, die wir jetzt pro Jahr nicht bezahlen. Über 10 Jahre sind es 50.000 Euro, ist unglaublich. Ich lasse da einmal ein Gutachten machen, das ist dann für immer eingeloggt, ne? Die Abschreibung für die Immobilie ist dann festgelegt beim Finanzamt, die bleibt da. Also jetzt kommt da ein Gutachter, der muss das ja technisch wirklich richtig einschätzen. Wie argumentierst du, wenn du sagst, okay, das funktioniert in der Breite, dass diese ganzen Immobilien eigentlich eine viel kürzere Restnutzungsdauer haben als 50 Jahre, sondern nur 28 Jahre? Ich wage zu behaupten, aber nach 28 Jahren fallen die doch alle nicht in sich zusammen. Was ist da das inhaltliche Argument?
Also erstmal lässt das Gesetz so, § 7 Absatz 4 Satz 2 sagt, man kann eine kürzere Nutzungsdauer nachweisen, abweichend von diesen gesetzlichen Regelungen. Und der Bundesfinanzhof hat es im Juli 2021 sehr geöffnet. Er hat gesagt, der hat jede hohe formelle Hürde an diese Gutachten eigentlich beiseite gewischt. Er hat gesagt, jeder Sachverständige ist befugt, eine kürzere Nutzungsdauer nachzuweisen. Und jetzt kann man
Warum?
Es hat halt jemand geklagt bis vor den Bundesfinanzhof.
Und der hat gesagt, so ein
Gutachten gehabt von dem Sachverständigen, genau. Und da hat der Bundesfinanzhof gesagt, aus dem Gesetz ergeben sich keine formellen Regelungen dazu.
Okay.
Also muss es ja in dubio pro re, also im Zweifelsfall für den Steuerpflichtigen jetzt an der Stelle, kann es ja nicht sein, dass die Finanzverwaltung darüber hinausgehende Formalitäten erwartet. Und jetzt ist es halt so, dass damit die Gutachter mit einem vereinfachten Verkehrswertverfahren. Bisher wurde immer ein Bausubstanzgutachten gebraucht, also was richtig tief die Gebäudesubstanz auseinandernimmt. Das ist gerade gar nicht erforderlich. Mit einem ganz normalen Verkehrswertgutachten, wo man auch auf die wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer zum Beispiel, jetzt das Beispiel gerade, ich hatte heute einen Fall, die Landesregierung Schleswig-Holstein hat ja Energien oder CO2-Neutralität bis 2035. Jetzt gibt es Gutachter, die sagen, okay, dieses Gebäude ist eigentlich nur noch bis 2035 nutzbar, weil es diese Erfordernisse dann, also diese wirtschaftliche Nutzbarkeit. Und damit haben wir dort jetzt Nutzungsdauern von 10 Jahren.
Ja, okay, was unglaublich ist, ne?
Ja.
Okay, aber jetzt gerade in dem Beispiel, das ändert sich dann. Ich meine, jetzt mache ich das Gebäude nutzbar nach 35, weil ich energetisch saniere, sonst was mache. Aber ich bleibe bei meiner Abschreibung.
Richtig.
Es
gibt sogar eine Regelung und die ist jetzt nicht von mir, sondern die steht in den Richtlinien der Finanzverwaltung. Richtlinie 7.4 Absatz 9 Satz 2 der Einkommensteuerrichtlinie kann jeder nachlesen. Dort steht drin, in den Fällen der verkürzten Nutzungsdauer, selbst wenn man so stark saniert, dass man zu nachträglichen Herstellungskosten kommt, das ist immer, wenn ich die Nutzfläche vergrößere oder wenn ich in diese Gewerkeregelung, diese Fächregelung übermäßig viel saniere, da selbst dort ist es aus Vereinfachungsgründen legitim, auch auf die nachträglichen Herstellungskosten die verkürzte Nutzungsdauer anzuwenden. Also man fängt dann nicht bei 50 Jahren wieder an, sondern führt einfach den Prozentsatz fort. Und wenn ich einmal die 10% habe, kann ich dort auch umfangreich sanieren und werde dann sogar die umfangreiche Sanierung auf 10 Jahre abschreiben.
Es werden immer wieder Links rumgeschickt, Meinungen rumgeschickt. Das wird ja bald gekippt und kann so nicht bleiben.
Mhm.
Du empfiehlst auf jeden Fall diese Gutachten zu machen?
Aus zwei Gründen. Erstmal die Opportunitäten des Gutachtens. Selbst wenn man das Gutachten umsonst bezahlen würde. Allein der Fall, die Opportunitäten sind so groß, das Risiko gehe ich gern ein, dass ich dort halt umsonst das Gutachten gemacht habe.
Im schlimmsten Fall stehe ich da, wo ich vorher stand.
Richtig.
Quasi, also genau. Abzüglich Gutachtenkosten, aber ja. Das ist eine verdammt gute Wette.
Ja. Und das Zweite ist, wir haben ein sehr, sehr hohes Prinzip im deutschen Steuerrecht, das ist das Prinzip der Leistungsfähigkeit. Und wenn mir jemand bescheinigt, dass mein Gebäude kürzer nutzbar ist als deins, Marco, dann habe ich aus meiner Leistungsfähigkeit heraus hab ich quasi den Anspruch, das Gebäude kürzer abzuschreiben. Und das ist so ein hohes Prinzip. Das ist übrigens auch der Grund, warum unser Steuerrecht so komplex ist. Der eine fährt 30 Kilometer zur Arbeit, der andere 38. Der will natürlich mehr absetzen.
Ja.
Dann hat der andere aber noch ein Kind, was auswärtig studiert. Dafür gibt es noch einen gesonderten Freibetrag, weil die Leistungsfähigkeit
höher
ist. Das ist. Und man merkt, also diese Leistungsfähigkeit hat zu einer großen Komplexität geführt, aber das ist halt so ein Grundprinzip.
Man merkt, wie hart du getroffen bist durch deine schlecht nutzbaren Gebäude.
Richtig.
Die bald nichts
das
mehr
ist, man ja. Möchte nicht in meine Haut stecken. Ja. So und deshalb kann dieses Prinzip nicht gekürzt werden. Ich würde es einsehen, wenn die Finanzverwaltung kommt und sagt, wir stellen wesentlich höhere formelle Voraussetzungen an dieses Gutachten. Okay, aber dieses Prinzip der Nutzungsdauerverkürzung in der Gänze zu versagen, das wird nicht gelingen. Das hat der Gesetzgeber schon zweimal probiert und ist zweimal im Gesetzgebungsverfahren gescheitert. Deshalb wird es wahrscheinlich keinen dritten Versuch geben.
Ich mache jetzt mal die Klammer Nutzungsdauer zu.
Ja,
und wir tauchen wieder auf, eine Ebene drüber. Wir haben gerade einen steuerlichen Verlust produziert. Mhm. Wir sind jetzt bei einer Immobilie, die auf einmal steuerlich negativ ist. Mache ich die Klammer zu und jetzt gehen wir eine Ebene drüber. Wir wollten eine Entscheidung treffen, ob die jetzt immer noch in die VVGBH
gehört. Genau, und auf der Liste hier steht, wir sparen jetzt 5.000 Euro Steuern im Jahr durch unsere Restnutzungsdauergutachten. Weil vorher haben wir haben es privat gehalten, haben die 5.000 Euro bezahlt. Jetzt bezahlen wir die nicht mehr, sind knapp, haben quasi ganz knappen steuerlichen Verlust, zahlen also gar keine Steuern auf unsere Mieteinnahmen.
Ja.
Super. Das heißt, wir brauchen die VV GmbH gar nicht mehr.
Nee, die VV GmbH ist ja in unserem Kontext ein Steuersparmodell. Wenn wir gar keine Steuern zahlen auf unsere Immobilie, dann werden wir wahrscheinlich auch keine VV GmbH brauchen.
Das heißt, wir schmeißen es doch wieder raus. Also jetzt sind wir, wie würde das im Ankaufsprozess laufen, dass wir hier die ganze Zeit uns für und gegen die VV entscheiden?
Ich gucke erst dieses Video von vorne bis hinten, das dann beantworte ich mir alle Fragen.
Ist allein aufgrund des Stundenlohns schon ratsam.
Alle Fragen, die in diesem Video diskutiert werden, beantworte ich mir von meiner Immobilie und dann...
Also ich gehe davon aus, beim Ankauf, ich mache dieses Restnutzungsdauergutachten
ja.
Und kriege das auch wahrscheinlich hin, muss die Immobilie sich irgendwie dafür noch qualifizieren?
Ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass man, also gerade bei einem Anbieter für solche verkürzten Nutzungsdauern, kann man die Daten dazu schon eingeben und bekommt eine erste Einschätzung, wie die Nutzungsdauerverkürzung ungefähr sein wird. Und jetzt kann man eigentlich auf diesen drei Zahlen rumreiten. Miete, Abschreibung, Zinsen, eventuelle Sanierungskosten, kommen wir gleich dazu. Und kommt, wenn man die Berechnung aus diesem Podcast hier verfolgt hat, zu einer Zahl, die es in etwa sein wird, was ist mein jährlicher Überschuss, mein jährlicher Verlust. Und eigentlich muss ich dann zwei Telefonate führen. Falls ich mich für die VV GmbH entscheide, ist das erste Telefonat, da rufe ich meinen Banker an und frage, bist du überhaupt bereit, liebe Bank, mir die Immobilie in einer VV GmbH zu finanzieren? Und wenn die Bank dann sagt ja, dann rufe ich den Notar an und frage diesen, kann ich bitte in der Urkunde, bevor ich die Immobilie kaufen, noch eine GmbH gründen. Also häufig passiert es dann am gleichen Tag auch eine Holding. Die Holding gründet die VV GmbH. Die VV GmbH in Gründung kauft die Immobilie im selben Notartermin. Nur, dass dann halt der Verkäufer noch reinkommt.
Klingt also alles weniger schlimm, als es ist vom Abwicklungsprozess. Ich würde
was ein Punkt ist, ist der mit der Bank. Entschuldigung, den möchte ich jetzt auch nochmal.
Ja, aber den wollte ich aber anders vom Tisch nehmen. Du musst ja nicht zwingend den einen Banker anrufen und wenn der Nein sagt, ist Nein.
Ja.
Du kannst auch sagen, ich mache das jetzt mit einer VV GmbH, dann melde ich mich zum Beispiel bei einem Vermittler, gehe zu Interhyp zum Beispiel, ne?
Ja.
Und sage, ich mache das mit einer VV, besorgt mir bitte eine Bank, die für die das in Ordnung ist.
Ja. Ne?
Immocation.de/Finanzierung. Da findet ihr den Weg dorthin.
Genau.
Aber ja, das ist schon ein Punkt. Ne? Also VV GmbH Finanzierung ist was anderes, muss man vorher klären. Okay, aber...
Es gibt übrigens auch Möglichkeiten, den Kredit privat aufzunehmen. Die VV GmbH kauft die Immobilie, gibt mit dem Grundbuchblatt die Sicherheit und man reicht den Kredit durch.
Oh ja.
Kann man ein deckungsgleiches Darlehen machen und über den abgekürzten Zahlungsweg. Ich bin Kreditnehmer, aber die VV GmbH zahlt schon Zins und Tilgung direkt an die Bank. Aber das Vertragskonstrukt dahinter ist, Ich bekomme den Kredit und reiche den zu gleichen Konditionen an die VV GmbH durch.
Lustig, das habe ich in all den Jahren noch nie gesehen. Das habe ich
ja. Also es gibt quasi zwei Kreditverträge. Ja, ja, ja. Kreditvertrag 1 habe ich mit der Bank, Kreditvertrag 2 habe ich mit der VV GmbH und da steht drinne zu den Konditionen vergleiche Anlage, dort hängt der Kreditvertrag 1
dran. Für die Bank ist eigentlich egal, weil die Bank will die Sicherheit im Grundbuch. Ja. Der ist das egal, wer der Eigentümer im Grundbuch ist. Hauptsache, sie darf vollstrecken. Und das Darlehen macht sie mit dir, ist interessant.
Genau, okay, cool. Und weil du dann nicht mehr an dieser Abgeltungssteuer bist, zu der wird gleich kommen, die Zinsen, die ich von der VV GmbH bekomme, sind zwangsläufig genau in gleicher Höhe, wie ich an die Bank zahlen muss, durch den abgekürzten Zahlungsweg. Und dadurch hebt sich das auf. Ich privat habe dadurch keine Zinseinkünfte.
Kein Nachteil steuerlich. Genau. Okay, aber machen wir es zu, also wir müssen das mit der Bank klären. Und haben dann den Gründungstermin und so weiter und so fort. Aber jetzt bei unserem Objekt haben wir eigentlich gerade gesagt, wir haben jetzt keinen steuerlichen Überschuss mehr.
Ich wollte darauf hinaus nur, wir haben vorher geklärt, dass wir das Restnutzungsdauergutachten bekommen auf 3,5% Abschreibung und dadurch wissen wir, wir brauchen die ganze VV GmbH-Nummer nicht. Wir kaufen privat.
Weil wir jetzt davon ausgehen, irgendwie mit Mietsteigerungen jetzt, ne? Wir konstruieren ja hier bewusst ein Beispiel, ganz so doll werden die Mietsteigerungen vielleicht doch nicht sein. Also das bleibt vielleicht so ein bisschen so und deshalb ist es uns jetzt privat lieber, weil wir haben hier keine steuerlichen Überschüsse, also können wir keine Steuern sparen. Warum wäre jetzt privat gut? Ja, einmal, wir haben einen Verlust steuerlich. Wenn wir einen steuerlichen Verlust haben, kriegen wir privat eine höhere Erstattung. Aber wir können jetzt im Privatvermögen, wir hangeln uns ja von Trick zu Trick, jetzt auch den nächsten Hasen quasi aus dem Hut ziehen, indem wir jetzt die Kaufnebenkosten ein bisschen anders
umgestalten. Ein gieriger Ehegatte.
Ja, genau. Ein gieriger Ehegatte kommt jetzt.
Erstmal mit einer Sache will ich aufräumen.
Bitte.
Wir kriegen nicht zwangsläufig eine höhere Steuererstattung. Nee. Im besten Fall holt man sich die Erstattung schon unterjährig. Immobilienverluste können im Rahmen der Lohnsteuerermäßigung quasi dazu führen, dass der Arbeitgeber die Verluste schon mit einberechnet und man ein höheres Netto pro Monat hat. Das macht viel aus bei der Bonität bei der Bank.
Wenn ich weiß, dass ich im Laufe des Jahres 5.000 Euro Verlust aus den Immobilien mache, kann ich mir vom Finanzamt so eine Bestätigung holen, die meinem Arbeitgeber geben, ist das so?
Man reicht beim Finanzamt ein und der Arbeitgeber ruft die Daten Finanzamt ab.
Das Ergebnis ist, diese 5.000 Euro werden unterjährig quasi schon wie so ein Verlust mit auf meinen Lohn angerechnet.
Ja.
Ich kriege jetzt mehr netto jeden Monat wirklich überwiesen. Erstmal Punkt 1, Liquidität auf dem Konto. Und ich habe ein höheres Netto auf meinem Lohnnachweis, was ich der Bank als Bonitätsnachweis zeigen kann. Meine Haushaltsrechnung verbessert sich.
Richtig.
Durch Verluste aus einer Immobilie, die nur im steuerlichen Bereich existieren, weil in Wirklichkeit habe ich ja Cashflow.
Richtig, da gebe ich mir viel Mühe. Ich prognostiziere jährlich die Verluste. Und da halte ich es mit Helmut Schmidt, der immer sagte, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.
Und du vertust dich ab und zu.
Da bin ich halt sehr großzügig bei den Planungen und habe dadurch, also ich persönlich zahle lieber Geld zurück ans Finanzamt, aber in der Zwischenzeit ist es bei mir zum Arbeiten. Ich halte nichts davon, sich über eine Steuererstattung zu freuen, ehrlich gesagt.
Ja. Dann hast du eigentlich verpasst,
es vorher zu holen. Glaubt man dir bei deinen Bruchbuden mittlerweile dann auch, dass da aber hohe Verluste
auflaufen? Ich brauch's auch, ja, aber ich brauch's.
Ja, ich will trotzdem nochmal, Achtung, mehr netto vom Brutto, aber das ist nur, also das ist nicht, man zahlt am Ende nicht weniger Steuern, sondern man lässt sich das nur unterjährig quasi schon vorher geben. Ne?
Gieriger Ehegatte, Auftritt.
Ja.
Auftritt, okay. Gieriger Ehegatte.
Ja.
Sind wir beide sind wieder verheiratet? Ich bin der Gierige.
Das ist die perfekte Rollenverteilung. Ja. Das ist der wie auf dem Leib geschneidert, Stefan. Genau. Und zwar, wir haben ja Nebenkosten von 100.000 Euro auf die Immobilie.
Ich habe jüngst 100.000 Euro mir zusammengespart über die letzten Jahre. Also ich habe 100.000 Euro an sich zur Verfügung. Das konstruieren wir jetzt so. Und jetzt kommst du eines schönen Abends nach zwei Gläsern Rotwein, kommst du und sagst, Stefan, ich bräuchte deine Hilfe.
Ja. Ich weiß nicht, wovon
du weißt,
ich
die Nebenkosten du weißt noch nicht, dass ich gierig bin. Ja.
Kannst du mir bitte die 100.000 Euro für die Nebenkosten leihen?
Okay, hast du nicht selber gespart? Nee. Hast du doch.
Wer von euch ist die Frau?
Ist keiner die Frau. Wir heiraten immer so gleichgeschlechtlich, schon seit Jahren in diesen Folgen immer.
Ach so.
Ja. Aber genau, also du hast das Geld vielleicht sogar gespart. Das erklärst du mir dann, sagst Stefan, doch, ich habe das Geld. Ich will es aber nicht einsetzen. Es ist viel cleverer, wenn du mir für dieses Objekt das Geld leihst. Warum? Richtig.
Erstmal haben wir sogenannte Finanzierungsfreiheit. Das Finanzamt kann uns nicht zwingen, eigenes Geld zu verwenden. Wir können immer einen Kredit aufnehmen, von wem auch immer. Ja. Und der ganz große Vorteil ist, wenn wir es schaffen, ein fremdübliches Darlehen nachzubilden, Und fremdüblich bedeutet nicht Hypothekendarlehen mit Grundschuld und 3,5% oder 4% Zinsen,
sondern... Weil du leistest Geldverkauf Nebenkosten, den steht ja kein echter Wert gegenüber.
Richtig. Ja. Das ist also eher wie eine Art Dispo-Kredit oder Verbraucherdarlehen. Und da guckst du schnell nach bei check24.com oder...
Was kostet das, wenn mir einfach jetzt jemand 100.000 Euro überweisen soll?
Und merkst, die Spanne beträgt... 8-11% und du willst 10 haben, weil du ja gierig bist.
So, und daraufhin schenkst du dir erstmal noch ein großes Glas Rotwein ein.
Wo ich nie weiß, ob ich mir den jetzt noch leisten kann. Ja, genau.
Freust dich aber am Ende eigentlich über die 10% mit mir gemeinsam.
Richtig, ja. Genau, weil die 10% Zinsen für diese 100.000 Euro stehen ja im Zusammenhang mit unserer vermieteten Immobilie, ja. Also sind die Zinsen steuerlich abziehbar.
Ja.
Und das ist das Besondere, wir erzielen jetzt unterschiedliche Einkommensarten. Mhm. Ich erziele Einkünfte aus Vermietung. Die gehen ja in unserer Zusammenveranlagung in den Spitzensteuersatz bei 42% ein. Das heißt, auf einen Euro Zinsen spare ich 42 Cent. Mhm. Bei dir kommt das aber in Form von Einkünften aus Kapitalvermögen an, die aktuell nur mit 25% besteuert werden.
Du zahlst mir jedes Jahr 10.000 Euro an Zinsen. Die überweist du. Das ist aber linke Tasche, rechte Tasche, weil am Ende dann zahle ich halt den nächsten Urlaub. Ne? Und du setzt die mit 42% in unserer gemeinsamen Steuererklärung als Werbungskosten an. Also bei dir reduziert das 4.200 Euro Steuerlast. Mhm. Ja? Ich setze die als Einkünfte an, zahle darauf 2.500 Euro Steuern. Am Ende haben wir 1.700 Euro mehr Geld auf dem Konto als vorher.
Und für die Bank ist unsere Haushaltsrechnung wieder glattgestellt, weil wir ja kein Geld ausgegeben haben. Ja. Das ist also wieder eine Steuerersparnis, ohne dass sich unser Cashflow mindert.
Also jedes Jahr haben wir jetzt 1.700 Euro, echtes Netto, können wir irgendwie einen schönen Kurzurlaub von machen, haben wir mehr auf dem Konto, einfach nur, weil ich dir das Geld für die Nebenkosten geliehen habe, statt dass du es von deinem bezahlst.
Und mit den 5.000 Euro für die Restnutzungsdauerverkürzung und den 500 Euro für die Verschiebung der Abschreibung, ja, kommen wir jetzt schon auf 7.200 Euro.
Das ist schon ein ziemlich ordentlicher Urlaub,
ja,
wenn wir das da machen können. Ja.
Dafür genau, das war jetzt Steuersatzgefälle, was wir ausnutzen. Ja. Ne?
Könnten wir genauso für Sanierungskosten verwenden, könnten wir für einen Teil des Kaufpreises verwenden, für alles Mögliche am Ende eigentlich. Richtig, ne?
Genau.
Sollte man das oft immer beim Immobilienkauf machen?
Man sollte nie Eigenkapital verwenden. Also wenn man aus der Familie irgendwo so ein Darlehen herbekommt, sollte man das machen, weil selbst wenn beide einen Steuersatz von 25% hätten, würde man noch nichts verlieren. Das ist so eine Sache, da kann man nur gewinnen. Häufig haben ja vielleicht die Großeltern den ein oder anderen gesparten Euro, die im Steuersatz durch eine geringere Rente schon weit unter diesen 42% sind. Man könnte sogar so weit gehen, dass Stefan, unsere gemeinsame Tochter, diese 100.000 Euro Darlehensforderung schenkt. Mhm. Das ist, da braucht man nicht mal einen Notar, keinen Ergänzungspfleger. Sie würde einfach nur diese Forderung, die du gegen mich hast, geschenkt bekommen. Und fortan würde ich an unser Kind 10.000 Euro Zinsen zahlen. Und dort käme die sogar komplett steuerfrei ein, weil das in diesem Steuerfreibetrag von 12.000 Euro aufgeht.
Was ziemlich cool ist. Also so kriegt man nämlich, so kann man Geld an seine Kinder übertragen. Wenn man sowas plant, ein bisschen, ne? Wir kommen ja zum Thema Vererben noch und so. Das ist einer aus der Vererben-Trickkiste, den wir sonst, glaube ich, jetzt hier nicht unterbringen, der auch noch echt spannend ist. Also ich erinnere mich da noch, das hat mir auch mal mein Papa ganz früh erzählt, wo er noch Kind war, dass irgendwie ein Bekannter, der eben vermögend war, sich die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht hat, wie kriegt er das Geld an seine Kinder? Mhm. Und da konnte er eben nicht so viel Geld einfach überweisen an die Kinder. Und dann kann man das nicht nur überweisen steuerfrei, sondern kann es auch noch absetzen.
Ich habe sogar jetzt mal gelesen, das passt gut zu dem Beispiel, dass bis Kinder quasi nach dem zweiten oder dritten Studium den Haushalt verlassen, kosten die bis zu 200.000 Euro. Und da ist noch nicht mal jedes Jahr ein iPhone mit drin, ein neues, ja. So, und wenn du jetzt überlegst, der normale Arbeitnehmer muss im Schnitt für 350.000 Euro gearbeitet haben, dass der netto 200.000 nach Steuern, Sozialversicherung etc. übrig hat, um sein Kind damit seinem Kind Unterhalt zu gewähren. In dem Beispiel, wo wir jetzt quasi die Zinsen aus einer vermieteten Immobilie aufs Kind übertragen haben, wir sparen ja 4.200 Euro auf diese 10.000 Euro Zinsen. Mhm. Das heißt, nach 20 Jahren hat uns das effektiv nur 116.000 Euro, also ein Drittel gekostet, weil es Finanzamt 42% dazugegeben hat. Mhm. Wie kann man das nicht nutzen?
Ja.
Mhm. Jetzt haben wir privat gekauft, weil wir im steuerlichen Verlust waren. Jetzt haben wir uns gerade überlegt, wenn wir eh schon privat sind, können wir noch lustige Tricks aus der privaten Trickkiste rausholen. Ja. Jetzt habe ich dir das Geld für die Kaufnebenkosten bezahlt. Darauf zahlst du jetzt 10.000 Euro Zinsen an mich im Jahr. Jetzt hat sich die Rechnung der Immobilie quasi eigentlich dadurch auch noch weiter verschlechtert. Ja. So, ne? Und jetzt,
ich will immer noch sagen, wir haben immer noch 15.000 Euro Cashflow im Monat.
Ganz wichtig.
Ja, ja, aber ja, plus ja, die Steuererstattung jetzt. Und ja. Wir haben unsere Cashflow jetzt auf 20.000 Euro. 22.000, ja, ganz, ja, wichtig. Das ist immer das Krasse, wo ich denke, es gibt gar keine andere Möglichkeit, unter positivem Cashflow Vermögen aufzubauen durch steuerliche Verluste.
Ja? Ja, ja. Okay, jetzt hat die Immobilie folgendes Problem, haben wir konstruiert. Wir müssen über Sanierung ja noch sprechen. Und das wäre ja auch relativ typisch. Tatsächlich hatten wir oder haben eine solche Immobilie, die folgendes Problem hatte. Die haben wir gekauft. Und beim Ankauf war schon klar, die hat an der, also jede Wohnung hat einen Balkon dort und hat quasi eine Rückfassade
im Balkon. In unserem Beispiel jetzt auch die im Erdgeschoss.
In unserem Hanglage. Beispiel kommen wir gleich dazu, warum die im Erdgeschoss auch rechnerisch gleich einen Balkon haben, aber egal. Genau. Und diese Balkone sind baufällig, also sie sind schon so marode, dass man beim Ankauf schon zusichern muss der Bank gegenüber und das auch gleich mitfinanzieren kann, dass man diese Balkone saniert und gleichzeitig noch hinten die Fassade dämmt, was eine wertsteigernde Maßnahme ist für die Immobilie. Ganz typisch, wenn man Mehrfamilienhäuser kauft und sie entwickelt. Haben wir tatsächlich, wie gesagt, in echt so getan. Für unser Beispiel konstruieren wir jetzt dafür folgende Kosten hin. 1 Million kostet die Immobilie und für 100.000 machen wir jetzt die Balkone. Es sind 10 Wohnungen, die haben 10 Balkone, also auch die im Erdgeschoss quasi. Aber genau. Und jetzt erklären wir uns mal grundsätzlich, in welches Thema wir reinlaufen. Man kann viel mehr an Immobilien sanieren. Wir haben hier auch noch ganz typisch verteilt 10 Wohnungen. Die werden zum Großteil renovierungsbedürftig sein, dann, wenn der Mieter auszieht. Bei manchen Wohnungen wird das in 10 Jahren der Fall sein, bei anderen vielleicht in 2 Jahren der Fall. Ansonsten müssen wir vielleicht noch die eine oder andere Kleinigkeit machen. Worauf müssen wir jetzt erstmal grundsätzlich achten?
Wir haben jetzt diese sogenannte 15%-Grenze vor der Brust, die sagt im Grunde genommen, wir dürfen in den ersten 3 Jahren ab Übergang Nutzen und Lasten der Immobilie maximal 15% des Gebäudeanteils der gesamten Herstellungskosten investieren. Gebäudeanteil war optimiert auf 880.000, deshalb war auch die Kaufpreisaufteilung wieder so wichtig, auch für diese 15%-Grenze. 15% von 880.000 sind 132.000 Euro netto, dürfen wir maximal investieren. Wenn wir nur einen einzigen Euro drüber sind, können wir diese Kosten, ne, also 132.000 Euro, können wir sofort steuerlich abziehen, 42% Steuersparnis. Kostet uns das alles 132.001 Euro netto, wären wir in dem Bereich, wo wir die gesamten Kosten nicht nur den 1 Euro, sondern alles auf 50 Jahre oder unsere verkürzte Nutzungsdauer abschreiben müssten.
Ja, also statt sofort abziehen, wo ich ein Einmalbetrag aufs Konto bekomme, muss ich sie ansetzen und abschreiben über die Laufzeit, was sehr blöd ist und ne, also deutlicher Liquiditätsnachteil ist. Gilt das für alles, was ich an Immobilien mache?
Es gibt Sachen, die muss ich sowieso, also wenn du die Balkone neu anbauen würdest, wäre das eine Erweiterung, das müsstest du sowieso über die Nutzungsdauer abschreiben. Alles andere, was normalerweise sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen, Instandhaltungen sind, das musst du unter diese 15%-Grenze subsumieren.
Ja, okay. Fällt mir an der Stelle ein, weil das machst du auch in unserem Webinar, euch darauf hinzuweisen, immocation.de/Steuerwebinar. Wir werden mit diesem Herrn mal wieder 3 Termine aufsetzen. Das ist ein Live-Webinar, wo du durch all diese Themen, an denen wir hier gerade vorbeikommen, an einem konstruierten Fall, du führst sauber durch mit Folien bzw. mit Bildern, die du malst.
Ist viel leichter zu verstehen.
Es ist dann wirklich quasi strukturiert, einmal in kondensierter Form, 100% kostenlos, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine, die sind dann in den nächsten Tagen, nächsten Wochen findet das statt. Genau. Okay. Das heißt, auf unseren Fall, was ich auch noch interessant finde bei der 15%-Grenze ist immer, es reicht 1 Euro drüber. Das ist halt echt blöd, ne?
Ja, genau.
Also du kannst
ja quasi, deshalb willst du da unbedingt einen Sicherheitspuffer drin haben.
Genau, und jetzt haben wir ja folgendes Problem. Wir wissen nicht genau, wann die Mieter ausziehen und wir die Wohnungen renovieren müssen, weil so wie sie im Moment sind, je nachdem, welcher da gerade auszieht in den nächsten 3 Jahren, müssen wir die dann schon anpacken. Dann kostet uns so eine Wohnung zwischen 10.000 und 30.000 Euro Renovierung, Sanierung. Das geht schnell. Ne?
Das ist mir mal passiert. Es hießen ganz langjährige Mieter, die waren so langjährig, dass kurz nachdem ich gekauft habe, von 18 Wohnungen sind 2 verstorben. Damit habe ich persönlich nichts zu tun, nur nochmal fürs Protokoll. Ne?
Ja.
Aber unverhofft kommt oft dann an der Stelle, ne?
Ja, genau. So, und wir haben jetzt unsere Balkone schon für 100.000 Euro und wir haben eigentlich nur Platz bei der 15%-Regel für ungefähr 130.000 Euro.
Netto, genau. Mit Umsatzsteuer noch 150 in Summe.
Ja.
Aber so eine Wohnungsrenovierung, wenn die sehr alt ist, muss man auch mit 30.000 Euro rechnen. Also da kommen dann zwei Wohnungen dazu und schon ist man drüber.
Genau, und wissen wir eben nicht, weil wir müssen jetzt die Balkone machen, sind 100 weg, haben wir aufgebraucht. Und wenn die dritte Wohnung kommt,
sind wir drüber
und dann war es nix.
Ne? So, deshalb genau
das. Warte, kostet uns der Fehler, wenn das passieren würde, wäre schlecht, beziehungsweise umgekehrt, welche Ersparnis haben wir?
150.000 mal 42% sind 61.000 Euro Steuer, nee, 63.000 Euro Steuersparnis. Mhm. Und das wären die Kosten. Also wir würden die 63.000 kriegen, aber nur, wenn wir die Immobilie noch 50 Jahre halten und schön abschreiben.
Über die ganze Zeit, nicht 50 Jahre, das stimmt nicht mehr, aber 33 Jahre.
Oder
28 Jahre, haben wir gesagt. Ja, genau. Aber trotzdem 60.000 Euro grob sofort auf dem Konto, die wir dann nicht sofort auf dem Konto haben, wenn wir in die Falle laufen.
Richtig. Und da kommt uns ein Urteil vom Bundesfinanzhof zugute. Ich hatte vorhin schon gesagt, die 15%-Grenze beginnt ab Übergang von Besitznutzen und Lasten.
Das und ist typischerweise so meistens so vereinbart mit Kaufpreiszahlung, dass das dann mit Kaufpreiszahlung Übergang betrieb.
Ich mache es meistens so, dass es der monatserste des Monats der Kaufpreiszahlung ist, da dem folgt, dass man einen sauberen Monatsabschluss hat. Ja. So, und jetzt kann man quasi schauen, welche Sanierungsmaßnahmen bekommt man noch vor Übergang Nutzen und Lasten hin, weil die zählen dann nicht mehr in die 15%-Grenze rein. Also die komplette Balkonsanierung, also kompletter Balkonaustausch wäre problematisch, aber die Sanierung in dem Zeitfenster zwischen Notarvertrag und Übergang Nutzen und Lasten stelle ich mir als eine durchführbare
Komplette Austausch wäre problematisch, aber jetzt nicht auf der Zeitachse.
Auf der Zeitachse denke ich eher, oder?
Ach so, oder weil du dann, weil du sagst, ein kompletter Austausch, doch, das wäre auch, weil vorher Balkone da waren, würdest trotzdem...
Richtig, ja. Also so eine Balkonsanierung, Instandsetzung und so weiter, das muss möglich sein. Man muss ja auch mal, also wenn ich mich mit dem Verkäufer gut verstehe und sage und ihn bitte, dass ich schon vor Übergang Nutzen lassen dort Sanierungen durchführen kann, dann ist ja der normale Zeitablauf, dass ja erstmal die Auflassungsvormerkung eingetragen werden muss. Dann habe ich vielleicht 3 Wochen Zahlungsfrist. Dann fällt meine Zahlung genau auf den Monatsersten, sodass dann der nächste Monatserste wieder noch ein ganzer Monat gewonnen ist, bis Übergang Nutzen und Lasten übergeht. Man kann ihn auch von der Kaufpreiszahlung abkoppeln und kann sagen, erst 2 Monate später, wobei ich das im Regelfall nicht empfehle, weil das ist ein Einzelurteil, was hier gefällt wurde. Und ich würde gerne immer dann nah an diesem Sachverhalt vom Urteil bleiben. Dort wurde auch nichts.
Weil ich habe gerade gedacht, das kann ich ja schon gestalten, aber dann laufe ich Gefahr.
Genau, in dem Urteilsfall wurde auch nichts künstlich hinausgezögert und man hat ja eine gewisse Vorlaufzeit. Man kann mit Handwerkern und Gutachtern dort schon mal hingehen, man kann das besprechen und an dem Tag der notariellen Unterzeichnung können dort meine Handwerker anrücken und die Balkone sanieren.
Mussten die dann saniert sein oder die Rechnung gestellt sein? Oder?
Das ist egal, ob die Rechnung danach gezahlt wird, ob der Preis für die Sanierung danach bezahlt wird. Wichtig ist im Grunde, dass die Leistung vor Übergang Nutzen lassen abgeschlossen ist. Es kommt also, das sage ich jetzt mal mit einem Augenzwinkern, auf den Leistungszeitraum in der Handwerkerrechnung an.
Es gibt ja auch Szenarien, wo man zum Beispiel sowas hat wie der Verkäufer will oder muss selber noch irgendwas an der Immobilie machen oder möchte da irgendwie die selber noch eine gewisse Zeit nutzen. Und man ist sich schon handelseinig, man ist sich aber auch einig, eigentlich möchte man das Ganze erst in 6 Monaten abwickeln, diesen Kauf. Ne? Und dann hat man da auf einmal ein paar Monate Zeit dazwischen, weil einfach ganz Kaufpreiszahlung, weil das alles erst in 6 Monaten zum Beispiel ist. Mhm. Aus nachvollziehbaren, nicht künstlich gestalteten Gründen. Ne? Und damit jetzt auf einmal kriegen wir das hin, dass wir die 100.000 Euro ausgeben vor Übergang von Besitz nutzen lassen. Ja? Und damit fließen die komplett gar nicht in diese 15%-Grenze rein. Und damit jetzt in unserem Beispiel haben wir jetzt es geschafft, sicherzustellen, dass wir die 15% in Summe nicht reißen, weil jetzt passiert irgendwie, in Summe werden es 3 Wohnungen in den ersten 3 Jahren. Ne? Und jetzt sind aber nur noch die Wohnungen in der 15%-Grenze. Das sind jetzt 90.000 Euro. Und damit haben wir alles wirklich sofort in der Abschreibung drin, also in der Steuer drin.
Und wo kriegen wir das Geld her für die Sanierung? Vielleicht finanziert es uns die Bank auch mit?
Ja. War in unserem Beispiel tatsächlich auch echt so, ja.
Ist tatsächlich auch, weil ich kaufe da eine Immobilie, da ist was kaputt, da traut sich nicht jeder dran. Vielleicht kaufe ich die Immobilie dadurch sogar außergewöhnlich günstig ein, weil traut sich nicht jeder zu. Aber ich habe mir gute Handwerkerkontakte aufgebaut. Die Bank leiht mir die 100.000 Euro. Und siehe da, in dem Moment, wo ich das erledigt habe und die Immobilie wirklich wieder vernünftig dasteht, keiner hat mehr Statikbedenken, was auch immer das alles gibt, ne? In dem Moment, keine Ahnung, vielleicht gab es sogar noch Mieter, die eine Mietminderung geltend gemacht haben, weil der Balkon war nicht mehr richtig nutzbar, kann ich mir alles aus. Jetzt auf einmal ist die Immobilie viel, viel mehr Zusatzvermögen wert. Ich habe 100.000 ausgegeben und der Wert der Immobilie ist vielleicht um mehrere 100.000 Euro gestiegen. Ja?
Ist jetzt auch nur, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Das ist ja ganz, ganz typisch, dass ich Mehrfamilienhäuser kaufe, die unterentwickelt sind, sowohl was das Mietniveau angeht, als auch die Instandhaltung. Und dann habe ich genau diesen Case.
Ja. Und wo die Bank mir die, das ist ja auch nicht selten, dass die Bank die Sanierung mitfinanziert. Absolut. Und ich will nochmal darauf hinweisen, wenn wir das Geld jetzt von der Bank kriegen, sind wir steuerlich nochmal 100.000 Euro ärmer geworden, also 42.000 Euro Steuererstattung auf die Sanierung. Unser Cashflow ist immer noch mit 15.000 Euro positiv. Wir haben jetzt einen leicht höheren Bankrate. Okay.
Na, es wird ja noch besser.
Wir haben mehr Geld auf dem Konto.
Marco ist jetzt die Bank. Die hat dir jetzt gerade die 100.000 Euro geliehen. Mhm. Darauf zahlst du eine ganz normale kleine Tilgung und ein paar Prozent Zinsen im Jahr. Also vernachlässigbar, was das für deinen Cashflow ausmacht. Mit dem Geld der Bank hast du die Balkone saniert und da vorne sitzt das Finanzamt. Das muss dir ja trotzdem die 42% auf die 100.000. Du hast jetzt 42.000, du hast die sanierten Balkone, einen höheren Immobilienwert und 42.000 Euro auf dem Konto, die du vorher nicht hattest, die du erst über viele, viele Jahre der Bank nach und nach zurückbezahlen musst.
Willkommen in meiner Welt.
Yeah. Nee, aber wirklich, ist ja, also so macht man es.
Ja,
ne?
Ja. Ich will nicht die Bank sein, ich will nachher das Kind von euch sein.
Ja, das kommt nachher noch.
Genau.
Den Fritz haben wir uns überlegt.
Genau, also ich bin Fritz nachher auf jeden Fall. Jetzt, wo kam der gerade raus? Sorry nochmal, wir haben
Entschuldigung, wir holen unsere Kinder nicht aus dem Tierheim, Marco. Nein,
nein. geht das an Hunde vererben? Geht, ne? Glaube ich.
Nee, also übrigens habe ich jetzt von einigen Teilnehmern schon gehört, deren beste Akquisemöglichkeit für Immobilien ist die Institution, die wahnsinnig viele Immobilien erbt, damit aber nichts anfangen kann. Und das ist nicht die Kirche, sondern das Tierheim, weil viele Rentner schreiben ins Testament, dass das Tierheim, was die Katze aufnimmt oder den Hund, bekommt die Immobilie. Wow. Das ist echt krass. Hab ich von vielen Leuten schon gehört, dass Tierheime relativ oft Immobilien erben.
Lustig.
Ab morgen sehe ich euch nur noch
mit Hund spazieren. Genau. Nochmal ganz kurz, was ihr summiert habt an Steuerersparnis pro Jahr gerade und was wir jetzt abziehbar haben einmal. Ne? Wir hatten die 500 Euro pro Jahr aus unserer Kaufpreisaufteilung. Wir haben die 5.000 Euro, die wir gesagt haben.
Nutzungsdauer?
Restnutzungsdauer, ja doch. Ne? Ja, das sind 5,5. Und dann haben wir die 1,7 pro Jahr aus dem Ehegatten.
Darlehen für die Kaufnebenkosten.
Genau, das sind 6,72 war der schon. Also wir machen im Moment 7.200 pro Jahr, über 10 Jahre 72.000. Wir gucken uns den Case mal so auf 10 Jahre an. Werden das ist 72.000 aussparen und sofort 42 Grad mehr auf dem Konto. Also je nachdem, wie man es darstellt. Ne?
Weil ja, oder wir sagen halt, dass wir halt durch diesen Trick haben wir verhindert, sind 63 der richtige Wert. Wir haben verhindert, dass diese Gesamtkosten in die langfristige Abschreibung reinlaufen. Genau. Also 60.000.
Genau.
So. Also dann haben wir jetzt 130.000 gespart.
Genau, in Summe. Genau.
Also wer bis hierhin, jetzt haben wir ungefähr, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen ungefähr, wer zugehört hat, 130.000 Euro Stundenlohn.
Das ist ein Jahresgehalt eines normalen Angestellten in einer größeren Firma.
Nein, 130.000 Euro gesparte Steuern ist ja netto. Das sind ja 260 oder 250.000 Euro Bruttogehalt. Also da bist du irgendwo im mittleren Management und arbeitest 60 Stunden die Woche.
Aber trotzdem dauert das ein bisschen länger, als die Stunde zuzuhören. Ne? Aber
Aus Vereinfachungsgründen.
Ich habe jetzt also das Nutzungsdauergutachten, die Kaufpreisaufteilung ging noch schnell, aber dann muss ich
das Ehegattendarlehen geht aber auch schnell. Und die Balkone,
Sanierung mache ich eh.
Die Balkone mache ich eh. Es ist nur die steuerliche Ebene darüber.
Ich glaube, das größte Diskussionspotenzial hätte man vielleicht noch mit der Bank, ne? Ja. Wenn man dort seine Kontakte gut aufgebaut hat in den letzten Jahren, dann wird es wahrscheinlich
auch. Ich meine es aber
Diskussionspotenzial mit der Bank für was? Was meinst du?
Die Sanierung zum Beispiel noch mitfinanziert zu bekommen oder den Business Case aufzubereiten.
Das machen wir eh. Wir kaufen ein Mehrfamilienhaus, wo wir die Sanierung mitfinanzieren wollen, unabhängig von unserer steuerlichen Vorgehen.
der Zusatzaufwand von dem, was wir hier diskutiert haben, ist weniger als ein Tag Arbeit in der Umsetzung.
Ja. Das stimmt, ja.
15.000 Euro Stundenlohn. Ja.
Also wenn man 8 Stunden nichts anderes, wenn man 18 Stunden, 8 Stunden nichts anderes macht, dann ist der Fall durch.
Ist das erledigt. Ja. Und dann habe ich 130.000 Euro Steuern gespart, sind 15.000 Euro Stundenlohn.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.